Deutschlandfunk Kultur Studio 9 Interview.
Frankreich bleibt in gewisser Weise der Goldstandard, wenn es um Streiks geht und wenn es um Protest geht. Ich denke, das kann man sagen. In dieser Woche gestern 1 Million Menschen auf der Straße gegen die Rentenreform. Und ich würde sagen, mit gar nicht so komplizierten Slogans.
Macron, lass meine Mama in Ruhe, steht auf Plakaten. Oder auch, nach dem 49-3 ist nichts mehr, wie es war. Der Protest der Menschen auf der Demonstration in Paris hat sich zum einen gegen die Reform als solche gerichtet und gegen die Art, wie das Projekt durchs Parlament gekommen ist. Nämlich ohne Abstimmung, was ein umstrittener Verfassungsartikel unter gewissen Bedingungen möglich macht. Das und auch das viel kritisierte Fernsehinterview von Präsident Emmanuel Macron am Vortag gelten als Gründe, warum die Protestbewegung am 9. landesweiten Streik- und Aktionstag nochmal einen Schub bekommen hat. Laut Gewerkschaften sind am Donnerstag rund 3,5 Millionen Menschen im ganzen Land auf die Straße gegangen, ähnlich viele wie die Gewerkschaften am bisher größten Aktionstag Anfang März gezählt hatten. Das französische Innenministerium hat am Donnerstag von 1 Million Demonstrierenden gesprochen.
Soweit der zusammenfassende Bericht von unserer Korrespondentin in Paris, Caroline Diller. Mein Gast ist Jagoda Marinic und Sie haben ja gerade schon deutlich gemacht, wo auch dort Ihre Sympathien liegen, nämlich tendenziell eher auf der Straße und nicht im Élysée.
Ja, ich bin da sehr leicht durchschaubar. Ja. Also ich meine, wir haben in der Geschichte der Menschheit alles gewaltvoll auf den Straßen erstritten. Das heißt nicht, dass Gewalt auf Straßen gut ist, aber wenn sie davon handelt, die Bürgerinnen und Bürger ein Stück weit zu ihren Rechten zu ermächtigen, finde ich das gut, ja.
Macron, lass meine Mama in Ruhe. Das war ja so ein Plakat, das wir da gerade vorgestellt bekommen haben. Was ich da manchmal nicht verstehe, auch gerade bei den jungen Protestierenden, jetzt rede ich wahrscheinlich erstmal wie der liberale, neoliberale Ökonom, aber diese Reformen sind ja unter anderem auch dafür da, dass diese junge Generation irgendwann auch mal so etwas wie eine gesetzliche Rente haben wird und dass jetzt nicht im Prinzip die Boomer all den Wohlstand auffressen, mit 60 irgendwo in Südfrankreich ihren Pastis trinken und dann ist nichts mehr da. Also dieser zukunftsgerichtete Teil der Reform, das ist ja der Anspruch, den auch Emmanuel Macron erhebt.
Ja, aber das ist doch eine ganz tolle Art zu zeigen, wie dieses Boomer-Konzept eigentlich dafür da ist, die Gesellschaft zu spalten. Wie eigentlich durch solche einfachen soziologischen Konstrukte Gruppen kreiert werden, die dann nachher nur nach ihren eigenen Interessen schielen und Opferkonkurrenzen machen. Also ich bin sozusagen familiär auch eher vom Mittelmeer. Und natürlich denkt man als Kind eher, wie geht es meinen Eltern im Alter? Schließlich haben die mich aufgezogen. Die haben ja ihre Zeit, ihre Kraft sozusagen eingebracht, um mich als Kind in die Welt zu bringen. Also diese ganze Perspektive, wir Jungen gegen die Alten, egal bei welchem Thema, ist auch eine Art, die Gesellschaft ohnmächtiger werden zu lassen. Und dass die Franzosen sagen, es sind meine Eltern, ich will, dass es denen gut geht und hat auch einen Egoismus, denn wenn die Mutter früher in den Ruhestand gehen kann, wird sie vielleicht gesünder ins hohe Alter kommen, werden wir vielleicht mehr voneinander haben, mehr genießen können. Das sind so banale, einfache Wahrheiten, die wir halt längst vergessen haben in diesen komischen Gruppenkämpfen, die wir inzwischen auch gegeneinander führen.
Ich weiß jetzt aber immer gar nicht, was ich den Französinnen, den Franzosen eigentlich wünschen soll. Auch wenn ich so ein bisschen zurückgucke in die jüngere Geschichte. Also da kann man anfangen mit François Mitterrand, der die Rente mit 60 eingeführt hat. Große Reform damals. Aber der ja selber schon in seiner Amtszeit einknicken musste, so seine sozialdemokratische Politik dann ziemlich umgedreht hat. Dann hatten wir so Leute wie François Hollande, der auch aus diesem Impuls von der Straße heraus als Sozialist zum Präsidenten gewählt wurde. Aber unterm Strich irgendwie immer das politische Ergebnis war, eine andere Politik wurde nicht wirklich gemacht, aber eine Reformpolitik in diesem Sinne, wie Macron sie jetzt macht, eben auch nicht, sodass Frankreich immer irgendwie so zwischen den Seilen war, so mit dem Stand eines politischen, eines Sozialsystems, wo man das Gefühl hat, es kann nicht mehr lange gut gehen.
Ja, aber ist ja auch interessant, dass man eine Erhöhung des Rentenalters dann schon als Reformpolitik beschreibt, ne? Also das ist für mich auch keine Reform in dem Sinn. Natürlich erhöhe ich das Alter, aber was passiert denn? Die Menschen sind ab 50 auf dem Arbeitsmarkt schwer zu vermitteln. Viele sind gerade in den Berufen, die wahrscheinlich gemeint sind, physisch ab 60 auf eine Art abgenutzt, dass wenn man denen 7 Jahre noch länger an diesen Arbeitsplätzen gibt, dass das so einen Krankenstand auslöst, dass das so einen körperlichen Verschleiß auslöst. Das heißt, worum geht's denn eigentlich, wenn wir über Reform reden? Reden wir wirklich über Reform von Arbeit? Da wären wir doch bei ganz anderen Konzepten. Da wäre doch zu fragen, geht Grundeinkommen für alle? Geht weniger Arbeit in angesichts der Tatsache, dass wir immer reichere Gesellschaften sind? Also die großen gesellschaftlichen radikalen Ideen, die diskutieren wir nicht als Reformen. Die Reformen sind immer jene, die quasi die, ich gehe jetzt tatsächlich in diese Rhetorik, die die Menschen am Band, die Menschen, die sich auch abmühen sollen, länger an der Arbeit lassen, die werden es nicht können, dann müssen sie eine Frührente beantragen, also indirekt werden die Renten gekürzt, die Leute stehen im Alter wieder mit weniger Geld da, dann muss man wieder nachbezahlen. Also es sind doch eigentlich absurde Dinge, die wir gesellschaftlich aufziehen, weil wir uns nicht auf Dauer überlegen, wie gelingt Arbeit im 21. Jahrhundert, wie gelingt es vielleicht je nach diesem Industriezeitalter, wie gehen wir um in diesem Dienstleistungszeitalter. Das werden wir aber in den alten Lagern, ne? Boomer gegen Junge, Reform 67 mit 64, diese wirklich revolutionären Ideen, wie gehen wir mit Arbeit um, welchen Stellenwert hat sie, wie wird sie bewertet, bezahlt, das diskutieren wir so ja alles nicht.
Also ich meine, es wäre letztendlich ein riesengroßes, und jetzt komme ich schon wieder eigentlich mit einem Begriff, der so ein bisschen vergiftet ist, ein riesengroßes Umverteilungsthema. Ne? Also der gesellschaftliche Reichtum, der da ist, und Sie haben ja darauf hingewiesen, der ja nicht schrumpft, sondern der ja wächst, ja, und all die Jahre gewachsen ist, wie wir den so verteilen können, dass möglichst viele Menschen ein möglichst menschenwürdiges, gutes Arbeitsleben, generell ein gutes Leben haben. Aber ja, ich habe das Gefühl,
es ist also, Es ist nicht nur Umverteilung. Es ist auch das Bürgerrecht auf Lebenszeit. Wir greifen ja eigentlich, wir sehen das gar nicht als Lebenszeitkonto. Wir greifen mit der Arbeit auf die Lebenszeit auf Erden. Unser Leben ist endlich. Wir greifen darauf ein. Ich finde es völlig in Ordnung, wenn 1 Million Menschen rausgehen und sagen, hey, der Himmel hat mir das Leben geschenkt, nicht du, Macron. Und ich möchte jetzt irgendwie selber entscheiden, wie lange ich kann. Und wir leben in einer Gesellschaft und da fließen Gelder rein. Und wie verteilst du diese Gelder? Wem gibst du Privilegien? Wem nimmst du sie? Über wen meinst du, wie Verhandlungsmasse verfügen zu können? Vor Jahren waren die Proteste der Grund, dass Macron dann nicht nach Davos gegangen ist, weil er gemerkt hat, er kuschelt zu sehr mit sozusagen den wirtschaftlich erfolgreichen Männern dieser Welt, viel lieber als mit den Arbeiterinnen und Arbeitern seines Landes. Ja. Also ich glaube, dass die Bürgerinnen und Bürger irgendwie so einen Selbstermächtigungsmoment haben, wenn man sieht, wie sich Regierende in sehr privilegierten Arbeitssituationen über ihre Lebenszeit beugen, finde ich legitim.
Aber ich würde auch immer den Vorwurf mal zurückmachen an die Linke in Frankreich, die Linksliberalen, dass sie ein bisschen zu wenig mit Macron gekuschelt haben. Also er war ja am Anfang ein Präsident, der durchaus politisch mehr in der Mitte stand als jetzt möglicherweise, aber die kalte Schulter im Prinzip des linken politischen Lagers gesehen hat und sich dann möglicherweise auch ein bisschen zu sehr neue Freunde oder alte Freundschaften auf der anderen Seite vertieft hat.
Aber das würde ich in Frage stellen. Ja? Also Emmanuel Macron kommt von der ENA. Er ist tatsächlich ein wirklich aus diesen ganzen Kaderschmieden. Seine Nähe zu den Menschen, für die er jetzt auch Politik macht, war eigentlich von Anfang an deutlich. Und dass viele Arbeiterinnen und Arbeiter Angst hatten, dass sie zu kurz kommen in seiner Regierung und dass das auch ein Grund dafür ist, warum die Rechte in Frankreich diesen Zulauf erfährt, den sie hat. Ich glaube nicht, dass Macron entliebt wurde, sondern dass Macron eindeutig von Beginn an den Wunsch hatte, bestimmte Zielgruppen und Klientel besser zu bedienen als andere und dass er denkt, man kann über die Arbeiter verfügen und auch das löst diese 1 Million Menschen auf der Straße aus.
Ich bin bei dem Emmanuel Macron, habe ich ein etwas anderes Bild, weil ich glaube, dass er wirklich ja versucht hat, auch genau aus diesen Grabenkämpfen, die Sie ja auch kritisiert haben, dieses Gegeneinander-Ausspielen herauszukommen, aber gemerkt hat, die französische Politik steckt ganz tief drin in alten Gräben, die sich letztendlich diese Fantasie, wie man eine neue moderne Politik macht, jenseits von solchen Grenzen einfach nicht vorstellen kann.
Auch das würde ich anders sehen. Ich glaube, dass die Menschen mit En Marche tatsächlich anfangs dachten, okay, er will was anderes. Also das Marketing war ähnlich wie bei Sebastian Kurz. Ja, ich will was anderes, ich will was Neues, ich bin jung, dynamisch, das ist die Veränderung, das ist die Zukunft. Bis man gesehen hat, auch Kurz hat, seine Amtszeit war am Ende ja auch kurz und seine Karriere, aber dass das doch eigentlich eine ganz alte Politik ist und dass die vermeintlichen Neuerungen einfach ein neues Wording für sehr alte Verteilungsstrukturen sind und die Verschiebung der Macht des Geldes zu einer bestimmten gesellschaftlichen Gruppe, während die anderen durch Lebenszeit und Arbeitszeit und körperliche Gesundheit weiter einbezahlen soll. Ich meine, das sieht man ja auch an der Lage des Gesundheitssystems. Was wir während Corona auch in Deutschland erfahren haben über die Missstände, in denen Menschen unsere Gesundheitssysteme am Laufen halten und gleichzeitig, wenn es vorbei ist, wird das wieder weggeschoben. Das heißt, die Wertefragen in unserer Gesellschaft sind anscheinend nicht mehr so zu führen, dass man sie zugunsten der Arbeitnehmerinnen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer, also zugunsten der Mehrheit der Bürgerinnen und Bürger, irgendwie durchdeklinieren kann. Und wenn die Franzosen es schaffen und jetzt auch mit den Deutschen, wenn man da eine starke Gegenbewegung setzt, dann halte ich das für eine Chance zu sagen, man kann die Leute auch nicht für dumm verkaufen, indem man sagen, wir sind Gräber überwindende Lager, aber diese Gräber zu überwinden, lässt ganz viele Menschen im Graben zurück.
Ich meine, wer eine andere Politik machen würde, wäre Jean-Luc Mélenchon von der Linken oder auch natürlich Marine Le Pen. Aber ja, wollen wir die? Nein, wollen wir für die Franzosen, dass die dieses Land regieren?
Ja, aber das ist das Problem, dass es da eine populistische Linke und eine Rechte gibt. Und dass wir eben vielleicht auch, weil wir diese gesellschaftlichen Fragen inzwischen so hoffnungslos sind, dass die meisten denken, ich kann wirklich keine Politik mehr machen, die nicht am Ende doch wieder den Konzernen die Macht zuschiebt, egal ob es ums Klima geht, egal ob es um Immobilien geht, egal ob es um die Gesundheit geht, überall regiert das Profit. Und dass man dann sehr leicht populistische Thesen stricken kann, ist doch eigentlich nur ein Symptom des Problems, das wir verlernt haben, über die Grundbedingungen gesellschaftlicher Organisation zu reden. Warum sind wir als Gesellschaft nicht mehr in der Lage, unsere Bürgerrechte von ein Recht auf gut wohnen, würde ich jetzt sogar sagen, im 21. Jahrhundert, wir sollten progressiver denken, ein Recht auf einen belebbaren Kontinent, ein Recht auf Gewinne, die auch an die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer zurückgegeben werden und eben nicht nur an die Reichsten dieser Welt. Also da sind viele Fragen, an die die Menschen nicht mehr glauben können, dass sie gut beantwortet werden im Sinne des Gemeinwesens. Und dagegen wäre sie sich auch. Und diese Wut scheint mir eigentlich ein konstruktives Momentum zu sein, wenn sich daraus eine neue Bewegung kreieren könnte. Vielleicht sowas wie eine Arbeitnehmerinnenpolitik des 21. Jahrhunderts, die wirklich sagt, jetzt ist Zeit für ganz neue Arbeitnehmergesetze. So wie früher eben man 16 Stunden arbeiten konnte und 8 Stunden waren eine Revolution. Jetzt reden wir mal über ganz neue Fragen, wie wir arbeiten, wie wir leben. Ich glaube, das muss irgendwann passieren.
Wir werden es sehen. Wir werden auch weiter Proteste sehen in Frankreich. Wer sich das übrigens nicht anschauen wird, Jagoda Marinic, ist King Charles. Der hat nämlich seinen Besuch in Frankreich möglicherweise auch wegen der Proteste abgesagt. Wahrscheinlich hat er so ein bisschen Sorge, ne? Wenn die da einen König sehen.
Er hat
dass
Angst
sie dann
vor der Guillotine. Ne? Ja. Also, ja, die Könige waren nie gut gelitten in Frankreich.
Wir wünschen in dem Sinne ausnahmsweise dann Prinz Charles, na Prinz sei schon, King Charles, alles Gute und eine schöne Zeit
er
in England.
Er bleibt ewig Prinz.